Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mitgekocht. Heute sind wir zu Gast bei einem ganz besonderen Küchenmeister, und zwar beim Herrn Kurt Fuchs, der für uns in der SN-Redaktion nun Küchenfuchs genannt wird und in dieser Folge sich noch öfter an Sie wenden wird. Also in der Folge noch öfter an Sie wenden wird, in dieser Folge sowieso. Der Küchenfuchs ist ja, wie man gleich hören wird, aus Schwaben, ich glaube aus Stuttgart, und war damals, man kann sagen, Promikoch, Caterer, und hat sich in Salzburg jetzt zur Ruhe gesetzt. Und wenn du, lieber Küchenfuchs, bitte ganz kurz deine Vita erzählst.
Ja, ganz kurz. Ich bin eigentlich aus Jux nach Salzburg gekommen. Das war ein Riesenzufall. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil sie zu lang dauern würde. Aber ich fühle mich hier wirklich daheim. Nicht daheim, sondern daheim. Und den Peter Gneiger habe ich eigentlich durch Zufall kennengelernt, durch Leserbriefe. Ich fand immer seine Kolumnen spannend in der Salzburger Nachrichten und gesagt, dem schreibst, gell? Und so ist es dann irgendwann entstanden, da haben wir telefoniert und so ist unsere Verbindung entstanden. Hier habe ich mich dann zur Ruhe gesetzt, in Stuttgart, da bin ich geboren, da waren wir praktisch, ja, wie soll man denn sagen, da waren wir die Köche von der Haute Volée. Ich und mein verstorbener Mann, wir waren praktisch immer der Christbaumschmuck, der liberale Christbaumschmuck von unseren Kunden. Und wir haben das gern gemacht. Wir fanden das immer ganz amüsant. Und das ging nicht bloß, weil wir der Christbaumschmuck waren, sondern wir haben auch gut gekocht. Und jetzt mache ich es eigentlich hier nur noch für Freunde.
Das ist schön, ja. Es ist gut, mit dem Küchenfuchs befreundet zu sein. Also, der Küchenfuchs hat geglaubt, als ich ihn gebeten habe, uns ein Rezept für Mitgekocht zu verraten, es würde sich ein schwäbisches Weihnachtsgebäck sehr gut eignen, das ich immer falsch ausspreche, aber Springerla, glaube ich, ist es jetzt, gell?
Das war schon nicht schlecht. Springerla.
Springerla, es kommt auf die Betonung an. Ja, ich werde weiter üben. Das ist ein spezielles Gebäck. Erklär bitte, worum handelt es sich da?
Ja, das Springerle sind ein Bildgebäck. Und das habe ich erst vor 2 Tagen erfahren, dass das auch im Salzburgerischen ganz früher ein traditionelles Gebäck war. Bildgebäck machen. Mhm. Und Springerle wird eigentlich nur gemacht aus relativ wenig Zutaten. Du nimmst etwa 1 Pfund Mehl, einfachstes Weißmehl, vollkommen ungesund, je ungesender, je besser. 1 Pfund Staubzucker, dann nimmst du.
Vollkommen ungesund, heißt
ungesund. Ungesund, ungesund.
Ah, ungesund. Das klingt gleich viel gesünder, wenn man ungesund sagt, ungesund. Nicht ungesund.
Das ist gut, gell?
Ja, ja.
Und jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nein, nein. Also 1 Pfund Mehl, ja, genau. 1 Pfund Staubzucker, 2 bis 3 Eier, das kommt auf die Größe an. Wer es wirklich dann genau machen will, man sollte etwa 20 Deka haben, ein Ei, ohne Schale. Mhm. Und dann nur noch eine Spur Hirschhornsalz. Hirschhornsalz ist, man verwendet es relativ selten, ist Ammoniumcarbonat. Mhm. Und man macht es deswegen und nimmt nicht der Backpulver, weil das Ammoniumcarbonat bei der Zersetzung in der Hitze, dann beim Backen später, setzt keine Säure frei. Sonst würde das Gebäck, so ein Kleingebäck, so ein ganz dünnes, würde leicht säuerlich werden. Und deswegen nimmt man Ammoniumcarbonat. Man braucht wirklich nicht viel, vielleicht wirklich ein halbes Mokalöffel. Mehr nicht.
Das ist ja, glaube ich, nur chemische Verbindung jetzt. Aber früher, glaube ich, hat man tatsächlich vom
Hirsch. Man hat es wirklich aus den Hörnern oder aus dem Geweih von der Hirsche hat man das rausgekobelt. Ja? Mhm. Das stimmt. Und es ist nicht nur Ammoniumcarbonat, sondern es sind noch 2, 3 andere Salze, Ammoniumsalze drin. Aber das ist nicht so wichtig. Mhm. Und Machart ganz, ganz simpel. Eier einfach schaumig schlagen und während des Schaumigschlagens einfach peu à peu der Staubzucker dazugeben und da dazwischen drin dieses kleine Mokalöffel von Hirschhorn Salz noch dazugeben, dass sich's gut in die Eier verteilt. Und wenn man das fertig hat, dann ist ganz fluffige Masse, diese Eierstaubzuckermasse, dann langsam mit dem Knethaken dann das Mehl reingeben. Es gibt einen recht fester Teig in der Küchenmaschine. Er löst sich dann mit der Zeit von der Schüssel und dann ist er genau richtig. Rausnehmen, nochmal geschwind durchkneten, nicht erschrecken. Die Hände pappert wie blöd, gell? Weil da ist so viel Staubzucker drin. Und einschlagen in der Folie und dann mindestens 2-3 Stunden rasten lassen. Also man kann es auch über Nacht rasten lassen, ist wurscht. Und dann auswählen, und dann ist es eigentlich ganz einfach, auswählen. Und dann gibt es so spezielle Stempel dazu. Im Schwäbischen sagt man ein Model. Aber den Begriff Model, habe ich nachgeschaut, den gibt es im Salzburgerischen auch. Das ist alt, der Begriff Model. Man verwendet Model für, wenn man Butterformen macht, wenn man Kekse macht, wenn man Spekulatius macht,
gibt es Formen. Diese Almbutter, gell, mit dem Edelweiß drauf. Dann
ja, genau. Man tut die Model ein bisschen einmelieren, ganz leicht, sonst pappert sie dann am Teig dran. Drückt es gut aus, schneidet es dann schön aus. Ich bin ein fauler Sack. Ich nehme bloß rechteckige, weil rechteckige schneidest du mit dem Messer schneller. Aber es gibt welche, die muss man dann wirklich ganz, ganz toll schön ausstechen und legt dann die auf ein Backpapier oder ich habe so eine Dauerbackfolie aufs Backblech und das hat man vorher mit Anis bestreut. Gell? Mhm. Und das lässt man über Nacht, ich würde sagen, normale Zimmertemperatur, lässt das einfach antrocknen. Das hat den Sinn, dass oben die Fläche angetrocknet wird und dann kommt das Motiv besser raus und am nächsten Morgen backe es dann aus, relativ kurz, 10 Minuten, höchstens bei 150 Grad. Mhm. Es ist also ein Zwischending zwischen Backen und Trocknen. Mhm. Es sollte auf gar keinen Fall eine Farbe kriegen. Die schönsten Springerle sind die, die ganz, ganz weiß sind. Mhm. Und die halt ein schönes Motiv oben drin haben. Ich habe als Motive hier, das passt ja gut zu Weihnachten, ich habe die komplette Geschichte Jesu drin, also von Geburt bis Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, diese ganzen Geschichten, alles, was so berühmte Sachen sind, da gibt es immer ein Bild dazu. Das ist dann sehr schön, wenn man diese ganzen Dinger zu Weihnachten hat.
Das ist ja sehr spannend eigentlich, weil man weiß ja, und da gibt es auch Forschungen dazu, wo man sich nicht so richtig erklären kann, dass zum Beispiel die Menschen, also die Katholiken, nicht das geringste Problem haben, den Nikolaus in Schokoform zu essen, aber niemals das Kreuz mit dem Jesus drauf essen würden. Das ist irgendwie sehr interessant.
Die Formen kommen auch aus der reformierten Ecke. Also die kommen natürlich aus dem Schwäbischen und aus dem Schweizerischen. Die Schweizer sind ja meistens reformierte Protestanten oder unierte Protestanten. Also
die Alemannen.
Und da die Alemannen, da gibt es die Formen, ja.
Aha, da ja, gibt's also die Formen. Die sind das Gruppenloser sozusagen.
Ja, vielleicht. Ja. Oh, das ist aber gut, dass du mir das sagst, denn ich schenke jedes Jahr eine schöne Schachtel von den Springerle und die lieben das ganz arg, unsere Benediktiner hier. Die freuen sich schon jedes Jahr drauf, wenn sie diese Schachtel kriegen. Und da ist etwas Kreuz drauf, ich habe das nicht gewusst. Gell? Aber vielleicht hängt es an der Christbaum. Das ist so eine Tradition, die man auch im Schwäbischen macht. Man tut dann so ein kleines Löchle durchstechen und einen Faden und dann hängt man das zusammen mit Strohsterne an der Christbaum hin.
Oh, die Benediktiner, da kenne ich ja einige davon sehr gut, das sind halt auch die gemütlichsten, kommt mir vor, unter den Mönchen, die größten Weinkeller haben und die besten Köchinnen.
Ja. Ich sage immer, die stehen mit beiden Füßen auf der Erde. Gell?
Genau. Ja.
Und die sagen, so ist das Leben.
Sind fast schon Protestanten.
Das stimmt. Du weißt ja, ich gehe ja viel zu den Benediktinern in die Kirche. Gell? Und sehr häufig, also nicht immer, aber sehr häufig nehmen sie ökumenische Lieder, also die es im evangelischen Gesangbuch und im katholischen Gotteslob gibt. Ja. Gell? Dann siehst du, die schauen da drauf.
Du könntest ihnen mal die Benediktiner in St. Peter mal ein bisschen so springen als Hostien geben. Dann kommen wieder mehr Leute in die Kirche.
Da meinst du, dass mehr Leute kommen? Ja.
Was wir vorhin ansprechen wollten, das ist nämlich sehr interessant, das haben wir kurz, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ist uns beiden aufgefallen, es gibt so Phänomene bei Keksen überhaupt, wie zum Beispiel die berühmten Linzaugen, die es mit einem Loch gibt und mit drei, aber niemals mit zwei. Und das ist dir gleich aufgefallen, woran das liegen könnte. Kannst du das nochmal erzählen?
Ja, sagen wir mal, die Zahlen 1, 3, 7, das sind sehr mystische Zahlen. Und ich glaube, vor ein, zwei Wochen war in den Salzburger Nachrichten am Wochenende, war ja in der Beilage war ein schöner Artikel. Ich weiß nicht, stammt das sogar von dir? Gell,
das muss man nachdenken. Hm? Ja, genau, das war von mir. Ja,
ja prima. Ja. Und da steht es auch drin. Und ich schätze, die Linzeraugen, dass sie drei haben, das ist natürlich Trinität hier im Katholischen. Oder was heißt generell in der christlichen Mystik, ist das... Drei steht für die Dreieinigkeit Gottes und eins für den einen Gott. Also das nehme ich an, dass die Linzauge deswegen entweder drei oder ein Auge haben. Mhm. Und ich habe auch schon Linzeraugen gesehen, die haben eine dreieckige Form und dann genau ein Loch in der Mitte drin. Gell? Das ist dann so ein Symbol, so wird auch sehr oft in der Malerei, auch in Kirchen, wird Gott dargestellt. Gell? Wenn man also Gott nicht als Bild, du sollst dir kein Bildnis machen, wenn man den nicht als Person darstellen und mit einem Gesicht darstellen soll, dann macht man halt ein Dreieck und dann einen Kreis rein.
Du würdest sagen, also das ist sehr interessant, weil jetzt falls mal Schuppen von den Augen, dann gibt es also nicht nur freie Mauer, sondern auch freie Bäcker.
Das ist ein gutes Wort, das merken wir jetzt. Gell? Du bist der Freimaurer, ich bin der Freibäcker. Jetzt noch für dir, die gern backen und die sehr kreativ sind. Man kann da natürlich an diesem Grundrezept, das finde ich immer das Schöne und so habe ich immer gerne gekocht, seine Fantasie walten lassen und man kann Ideen rausbringen. Was machst du jetzt da damit? Gell? Also für die einfachste Geschichte ist, solange man diese Eier schlägt, man gibt Lebensmittelfarbe rein. Sieht nicht schlecht aus, wenn man so Rosé oder, es sind immer so Babyfarben, die dann rauskommen, wenn man so Rosé oder leicht gelblich oder blö, wenn man solche Springerle hat, sieht interessant aus. Grün würde ich jetzt nicht machen, das sieht gruselig aus, gell? Aber die drei Farben gehen ganz gut. Und dann in der Zwischenzeit gibt es ja, wenn man in den guten Lebensmittelhandel geht und das sind keine schlechten Produkte, gibt es im Grunde nochmal aromatisierte Öle. Und zwar, das benutzt man in Frankreich drüben ja auch in der Patisserie. Es gibt Lavendelöl, es gibt Orangenöl, Zitronenöl von hervorragender Qualität. Da kann man mit rumspielen. Da kann man also Lavendelspringerle machen, Kardamonspringerle machen, Zimtspringerle machen. Man kann
und das also sind aber spezielle Öle, die für Nahrungsmittel geeignet
sind? Das sind reine Nahrungsmittel. Da gibt es
ein.
Bitte?
Wo kann man die kaufen?
Also der Gastronomiebedarf hat sie alle. Und ich kriege die von einem Gastrolieferer, der liefert auch nach Österreich, in der Nähe von Köln, Bose Food. Das ist ein riesiger Unternehmer. Der hat ein ganz, ganz tolles Sortiment von solchen Dingen. Und die kann man in der Patisserie verwenden. Und da kann man also dann rumspielen.
Kann man dann sagen, so, was dem Pariser seine Macarons sind, das sind dem Stuttgarter seine Springer.
Ja, genau, richtig. Da kann man dann so ein Assortiment machen. Genau.
So viel gelernt wie heute habe ich schon lange nicht mehr. So viel gelernt wie heute habe ich schon lange nicht mehr.
So viel ist das auch nicht. Ja. Und das alles mit Springerle.
Genau, ja, was da alles drinsteckt. Was mir da nur einfällt, ich habe da mal gelesen beim Martin Hablesreiter und Sonja Stummer, das sind zwei Architekten, die Food-Design-Bücher gestaltet haben, sehr interessant, aber die haben zum Beispiel auch geglaubt herausgefunden zu haben, dass das Croissant nicht von dem Kipferl kommt, von dieser Sage her, dass die Österreicher in Wien die 1683 gebacken hätten, um die Türken zu verhöhnen, dass dieses Mondgebäck angeblich schon bei den alten Germanen gegeben hat.
Nein, das habe ich nicht gewusst.
Jetzt kann ich die Arme was erzählen. Ja, ja. Die das immer um die Mondgöttin Selene zu besänftigen, in einen Teich bei diesem Mondstand geworfen haben. das gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das wieder beweisen kann, aber das ist offenbar bewiesen. Ja. Und das führt uns aber dazu, dass im Keks ja viel mehr steckt, als nur Süßigkeit und Heimeligkeit. Allein schon, wo das Wort Keks herkommt, ist ja umstritten. Man sagt da, glaube ich, vom Cake oder Cakes, gell, das Englische, was aber sicher nicht stimmen kann.
Das nehme ich auch nicht an, dass das ja der Ursprung ist.
Ja. Mir ist aufgefallen, wie ich da mal ein bisschen nachgeforscht habe, das finnische Wort für Keks heißt Keksi.
Ah, ja.
Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Da geht es in Richtung Norden. Gell? Und da kommen wir in die Richtung nordische Mythologie, wo es tatsächlich in Valhalla den Koch Andriminir gegeben hat, der dem Russ ausgesetzt war. Und der hat da immer gebacken, da oben wie ein Narischer, und hat süßes Naschwerk auch hergestellt. Und das hat offenbar der Odin aus seinen Landspaziergängen dazu verwendet, dass er die Frauen beglückt hat und vorher mit dem süßen Keksen eingelullt hat, unter anderem auch die noch lebende Frau vom Andriminir, was ja eine sehr schlimme Geschichte ist. Das erste Mal in meinem Leben sehe ich jetzt den Küchenfuchs sprachlos vor mir sitzen.
Ja, ja, klar. Ich wollte dir da am Ende noch was dazu sagen. Wir Schwaben, wir sind da wieder viel einfacher und so mythologisch sind wir da nicht dann gestrickt. Bei uns heißen die ganzen Kekse Gurzler. Und Gurzler kommt von, das Wort gibt es hier auch so ähnlich, Gutzle, das sagt man hier.
Für Zuckerl eigentlich, oder? So gut, gut.
Das kommt von Gut, so. Ja, da steckt das Gut drin. Und Gurzler, das ist wieder das A, oder wenn man nur eins isst, dann isst man ein Gurzle.
Gut, und das Springerle ist dann eines, das ich jetzt gerade nebenbei, ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört beim Mikrofon.
Oh, das war gut.
Genossen habe. Ja. Also Gurzler, Gurzle.
Ja, ja.
Fein. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles mehr.
Jetzt ist auch noch das Telefon dazwischen reingekommen.
Das Telefon war das, ja. Ich habe schon gedacht, das Aufnahmegerät sagt so, mir,
ich muss jetzt aufhören. Ende.
Jetzt reicht's. Aber ich glaube, lass uns jetzt wirklich, es war so informativ wie immer, und ich freue mich auf den nächsten Podcast mitgekocht mit unserem lieben Küchenfuchs. Wir haben da einiges geplant schon, mein Kollege, der Christian Resch und ich.
Stimmt, der Christian wollte ja noch was machen. Ja.
Der Christian, genau. Aber der ist das nächste Mal dabei. Mhm. Gell? Weil dann werden wir wahrscheinlich alle kulinarischen Grenzen sprengen.
Ach so. Du bist gut.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war hoffentlich für Sie so amüsant wie für uns beide. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beim Podcast mitgekocht, mit unserem Küchenfuchs.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.